Und da fängt es an mit Vers 11 im dritten Kapitel. Da heißt es: Damit speise du die Götter, und die Götter mögen dich speisen. Indem ihr euch also so gegenseitig speist, wirst du das höchste Gut erlangen. Ja, und dieses gegenseitige Speisen, das sind die Opfergaben, das ist das Dienen. Ja? Also ich speise die Götter, indem ich all mein Handeln als Dienst betrachte, indem ich das tue, was zu tun ist, nach bestem Wissen und Gewissen, zum Wohle aller Beteiligten, im Einklang mit meiner Aufgabe. Und diese Karma-Yoga-Handlung ist die Opfergabe, die ich den Göttern darbringe, sozusagen. Also das ist jetzt nochmal einfach eine andere Terminologie, die hier verwendet wird für Karma-Yoga. Ich speise die Götter durch mein selbstloses Handeln. Und wenn ich das mache, dann speisen die Götter mich durch schöne Erfahrungen, die ich mache. Je mehr ich mein Leben als Dienst an das große Ganze betrachte, desto mehr bin ich im Einklang und desto mehr bekomme ich auch schöne Erfahrungen zurück vom Universum. Ja, natürlich auch, weil der Blickwinkel sich ändert, aber tatsächlich ja, hat das eine riesengroße Wechselwirkung, wenn ich die Götter speise, also wenn ich Gott diene, indem ich selbstlos handle. Und er sagt hier, indem wir uns also gegenseitig speisen, ja, indem ich im Einklang mit Gott handle, indem ich Gott diene, na, werde ich das höchste Gut erlangen, also werde ich die Befreiung finden. 12. Da du die Götter im Opfer gespeist hast, werden sie dir das Gewünschte geben. Wer also genießt, was die Götter ihm geben, ohne ihnen dafür als Gegenleistung zu opfern, ist in der Tat ein Dieb. Also jemand, der sozusagen das Leben genießt, ohne dem Leben was zurückzugeben, wird als Dieb betrachtet. Du generierst schlechtes Karma, wenn du einfach nur nimmst, ohne zu geben. Wenn du einfach nur das Leben genießt mit allen Vorzügen, ohne im Gegenzug bereit bist, dem Leben was zurückzugeben. Ja, und von diesen Dieben gibt es viel zu viele in dieser Welt. Viel zu viele Menschen leben nur, um zu genießen. Ja, sie nehmen nur, sie beuten den Planeten und die anderen Menschen aus, um sich selber zu bereichern, um sich selber ein schönes Leben zu machen, aber nicht, weil sie sind nicht bereit, zurückzugeben. Und das ist einer der wesentlichen Probleme, mit denen wir hier konfrontiert sind. Dass es zu viele Menschen gibt, die, wie es hier heißt, genießen, was die Götter ihm geben, ohne ihnen dafür zu opfern. Das ist das große Problem. Und das ist auch ein typisches Beispiel hier, wenn wir einfach nur die Bhagavad Gita aufschlagen und so einen Vers lesen, ja, und nicht wissen, was ist denn damit gemeint, den Götter opfern. Ja, dann denken wir ja, was soll uns denn der Vers jetzt sagen? Soll ich jetzt irgendwie einen Huhn vor dem Altar schlachten oder was? Nein, es geht hier um Karma-Yoga. Es geht darum, dass ich meine Handeln als Dienst betrachte, damit ich in Einklang bin mit der Welt, die mich umgibt. Und nur dadurch, dass ich im Einklang mit der Welt bin, kann ich hier erstens für mich die Befreiung erreichen und zweitens daran arbeiten, die Welt zu einer besseren zu machen, indem ich erstmal selber aufhöre, ein Dieb zu sein und das Leben zu genießen, ohne dafür was zurückzugeben. Es sollte ein ständiges Geben und Nehmen sein. Wie sagt Jesus, geben ist seliger als nehmen. Also für uns Karma-Yogis sozusagen steht im Vordergrund, so viel wie möglich zu geben. Weil wir natürlich wissen, dass wir auch viel zurückkriegen. Aber darum geht es nicht. Es geht ja darum, dass wir nicht an den Früchten unserer Handlungen hängen. Ja? Wir geben nicht, um etwas zu bekommen, ja? Sondern wir geben und wissen halt dabei, dass wir auch zurückkriegen werden. Aber in welcher Form, das wissen wir natürlich nicht. Wir kriegen ja das, was wir brauchen und nicht das, was wir wollen. Und vielleicht ist es ja viel mehr, was wir brauchen, als das, was wir wollen. Gut, also das ist ein wesentlicher Punkt, warum hier so vieles schiefläuft in dieser Welt. Es gibt einfach zu viele Diebe, die nehmen, ohne zu geben. Und dann heißt es weiter im 13. Die Rechtschaffenen, die die Reste der Opfergaben verzehren, werden von allen Sünden befreit. Die Sündigen aber, die die Speisen nur für sich selbst zubereiten, nehmen wahrlich Sünde zu sich. Und das ist ein Vers, der steht in Bezug zu rituellen Handlungen. Am Ende von einer Puja, so einem Gottesverehrungsritual, wird immer Prasad dargebracht. Also es gibt eine Süßigkeit, die liebevoll zubereitet wurde, die dann am Ende von Ritualen auf den Altar gestellt wird und mit der Idee, ja, diese Süßigkeit, diese Kostbarkeit wird Gott dargebracht, ja, die ist für Gott und wenn dann das Ritual vorbei ist, ja, dann wird die Süßigkeit genommen und verteilt. Aber erst, wenn Gott sich sozusagen davon was genommen hat. Und der Rest, der dann übrig bleibt, der ist für uns. Und das ist ein Sinnbild für Karma-Yoga. Unser Handeln ist wie Prasad. Ich bringe mein Handeln Gott dar. Und Gott nimmt sich dafür in Anführungsstrichen, was er will. Und der Rest kommt dann auf mich zurück. Und das ist dann sozusagen meine gegenwärtige Erfahrung ist das Ergebnis von vergangenen Handlungen, die dargebracht wurden. Aber wie das genau zustande kommt, können wir nie verstehen. Ich weiß nicht, ob ich euch dieses Bild schon mal vermittelt habe von der mysteriösen Kausalkettenmaschine. Alles, was ich tue, geht als ein Handlungsimpuls ins Universum. Und damit aus meinem Handlungsimpuls irgendwann Ergebnis wird, da kommen ja ganz viele andere Handlungsimpulse, die da noch mit reinspielen. Also es ist eine Kausalkette, die durch mein Handeln in Gang gesetzt wird, aber bis es zu einem Ergebnis kommt, sind da ganz viele andere Kausalketten, die da noch mit reinspielen. Und meine gegenwärtige Erfahrung ist immer das Ergebnis aus ganz vielen Kausalketten in der Vergangenheit, die irgendwie zusammenspielen und dann zu diesem Ergebnis führen. Aber wie das genau zustande gekommen ist, können wir nie verstehen. Warum sage ich das? Weil wir können weder wissen, durch welche Handlungen in der Gegenwart ich was für eine Zukunft generieren kann. Wenn das so wäre, dann wäre ich nicht hier, dann wäre ich auf einer Hängematte auf Hawaii. Und ebenso wenig können wir im jetzigen Moment wissen, durch welche Ereignisse in der Vergangenheit diese Erfahrung da ist. Und wir versuchen das aber immer, ja, zu verstehen, warum geht es mir jetzt so gut, weil ich so tolle Dinge gemacht habe, oder warum geht es mir so schlecht? War ich vielleicht böse in der Vergangenheit? Nein, es sind ganz viele Dinge, die da mit reinspielen. Es kann sein, dass wir jetzt gerade eine unangenehme Erfahrung machen müssen, einfach damit wir daraus bestimmte Dinge lernen. Es muss gar nicht sein, dass wir früher mal böse waren und das jetzt irgendwie büßen müssen. Das ist, glaube ich, ein falsches Konzept von Karma. Ja, es geht darum, das Leben ist da, erstens um zu lernen und zweitens um Spaß zu haben. Und alles, was uns widerfährt, dient einem dieser beiden Zwecke. Und wir müssen es gar nicht genau analysieren, warum es jetzt so ist, wie es ist, sondern besser ist, Karma zukunftsgewandt zu interpretieren und zu sagen, ich mache das Beste draus, ja, ich mache eben das, was jetzt gerade ist und übe mich darin, gleichmütig zu akzeptieren, was sich so ergibt. Und er sagt eben, ich will das nochmal wiederholen, die Rechtschaffenen, die die Reste der Opfergaben verzehren, werden von allen Sünden befreit. Also diejenigen, die ihr Schicksal akzeptieren. Natürlich macht man in dem Moment dann das Beste draus, aber man hadert nicht damit. Das gibt eben ganz viele Kettenreaktionen. Ne? Und um frei zu werden, müssen wir unser Schicksal sozusagen akzeptieren. Und dann heißt es, die Sündigen aber, die Speisen nur für sich selbst zubereiten, nehmen wahrlich Sünde zu sich. Also das sind wieder diese Diebe, ja, die nur an sich denken, die ihr Handeln nur darauf ausrichten, wie sie für sich selber einen Vorteil erzeugen können. Ja, das sind die, warum es der Welt eben so schlecht geht. Und dann der nächste Vers, 14 im dritten Kapitel, ist ganz interessant. Das ist nämlich einer der Verse, die gerne gesungen werden vor Mahlzeiten. Also dieses Anat Bhavanti Bhutani Parjanyat Anasambhava Yajnat Bhavati Parjano Yajna Karma Samutpava. Dieser Vers bezieht sich auf Nahrung und er wird zum Beispiel in der Shivananda-Tradition sehr gerne vor Mahlzeiten gesungen, zusammen mit anderen Versen, zum Beispiel im vierten Kapitel, Vers 24, zählt auch dazu. Aber dieser Vers hier, übersetzt ist es, aus Nahrung entstehen die Wesen, aus Regen entsteht Nahrung, aus dem Opfer entsteht Regen und das Opfer kommt aus Handlung. Also aus Nahrung entstehen die Wesen, ist klar. Ne? Wir bestehen ja alle aus dem, was wir früher gegessen haben, beziehungsweise was unsere Mama früher gegessen hat. Und aus Regen entsteht Nahrung. Ne? Also das ist etwas, was außerhalb von uns stattfindet. Ja? Der Kosmos erzeugt Nahrung. Ne? Und dann heißt es, aus dem Opfer entsteht Regen. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwo Leute ums Feuer tanzen und dadurch Regen erzeugen, sondern das heißt in dem Zusammenhang, dadurch, dass wir unser Leben als Opfer betrachten, entsteht Nahrung, also entsteht das, was wir brauchen. Oder anders gesagt, wenn wir unser Leben als Dienst betrachten, wird für uns gesorgt. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, ja, schaut die Vögel, weder säen noch ernten sie, dennoch hat der Herr ein Mahl für sie bereitet. Ja, wenn wir das tun, was zu tun ist, dann wird auch für uns gesorgt. Dann wird es auch so sein, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Ja. Und dann heißt es, und das Opfer kommt aus Handlung. Ne? Also mit Opfer ist einfach gemeint, dass wir das tun, was zu tun ist. Wir sprechen da so viel drüber. Ne? Wir haben bestimmt schon 3 Stunden über Karma-Yoga gesprochen. Das ist so ein einfaches Prinzip, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das verstehen und umsetzen, dass wir unsere Aufgabe erfüllen, dass wir das tun, was zu tun ist und dass wir akzeptieren, was eben gerade gegeben ist. Und dann heißt es in Vers 15, wisse, dass Handlung von Brahman kommt und Brahma kommt vom Unvergänglichen. Daher ist das Alldurchdringende immer im Opfer zugegen. Also jetzt wieder der Bezug zum Absoluten, ja. Hier steht zwar Brahma, aber Damit ist nicht der Schöpfergott Brahma gemeint, sondern Brahman, das Absolute. Ja? Jede Handlung findet im Absoluten statt. Ja? Und das Absolute ist unvergänglich. Also, wenn wir wissen, dass wir zwar in dieser relativen Welt, in dieser bedingten Welt handeln, aber es gleichzeitig im All-Einen stattfinden, ja, dann werden wir automatisch, und so heißt es im nächsten Satz, unser Handeln immer opfern. Ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber wenn wir wissen, alles ist eins und dann einfach tun, was zu tun ist, dann ist es automatisch ein Opfer. Also wir müssen nicht bei jedem Handeln, wer weiß wie, irgendwelche Mantras wiederholen und uns verneigen oder wie auch immer, sondern wir müssen einfach nur wissen, dass wir eins mit allem sind. Und dann wird jede Handlung im Einklang mit dem Kosmos sein und jede Handlung ist als Opfer zu betrachten. Ich glaube, so macht es dann mehr Sinn. Wer hier nicht dem Rat folgt, das so in Bewegung gesetzt wurde, wer in Sünde lebt und in Sinnesgenüssen schwelgt, lebt umsonst, o Arjuna. Also dieses Rat ist diese Wechselwirkung von Opfern. Ja? Also ich opfere Gott und Gott opfert mir. Ja? Das ist sozusagen diese Win-Win-Situation. Wenn ich Gott diene, ja, dann wird Gott auch für mich sorgen. Und dann ist für alle gesorgt. Und das ist dieses Rad. Und wenn wir diesem Rad folgen, ja, dann werden wir zur Befreiung kommen. Wenn wir dem nicht folgen, dann leben wir in Sünde. Und mit Sünde ist hier nicht gemeint, wie das im Christentum gerne gesagt wird, dass wir in der Hölle landen oder so, sondern in Sünde leben heißt einfach egoistisch handeln und dadurch kommt dann vieles ins Stocken. Wenn wir egoistisch handeln, dann bekommen wir auch immer mehr Probleme geliefert vom Kosmos. Na, einfach weil wir Ursache-Wirkungsketten in Gang setzen, die gefärbt sind von unserem Ego und die kommen dann auch wieder gefärbt auf unser Ego zurück. Ja, aber wenn wir Ursache-Wirkungsketten in Gang setzen aus Selbstlosigkeit, einfach weil Dinge getan werden müssen, dann kommen die auf eine ganz andere Weise zu uns zurück. Entscheidend ist ja bei Karma immer die Intention. Also beispielsweise der Räuber auf der Straße, der dir die Handtasche klaut und dir mit einem Messer in den Bauch sticht, macht ja im Grunde das Gleiche wie der Arzt, der dir den Blinddarm rausnehmen möchte. Der sticht dir auch mit einem Messer in den Bauch. Und je nachdem, wo jemand hinsticht, kann ja sein, dass der Räuber genau da hinsticht, wo der Blinddarm wehtut, ja, und du dann keine Schmerzen mehr hast. Nein, Quatsch. Aber entscheidend ist hier die Intention. Ja. Der Räuber hat egoistische Ziele, ja, der will an dein Geld und der Arzt hat selbstlose Gedanken, der will einfach nur helfen. Und wenn der Arzt sozusagen daneben sticht, und statt dass er dir die Leber rausnimmt, statt dass er den Blinddarm rausnimmt, irgendwie, wo kann man da falsch hinstechen? Irgendwo halt in den Bauch falsch rein, das Skalpell. Dann hat er aber selbstlos gehandelt, dann hat er eine andere Intention gehabt und dann ist das auch kein negatives Karma, was auf ihn zurückfällt. Ja, also die Intention, da ist da immer ausschlaggebend. Aber für den Menschen, der sich nur im Selbst erfreut, der Zufriedenheit im Selbst findet und im Selbst Genüge hat, gibt es wahrlich nichts zu tun. Also, wenn ich erkannt habe, dass ich in Wirklichkeit eins mit allem bin, ja, dass ich mein absolutes Glück aus mir selber herausschöpfe, ja, dann ist es einerlei, ob ich was tue oder nicht. Dann kann ich auch die Füße hochlegen, aber ich mache es nicht, weil ich ganz automatisch das tue, was zu tun ist. Also jemand, der das höchste Ziel des Yoga erreicht hat, ja, der bleibt nicht zwingend tatenlos sitzen. Manchmal ist es das Richtige. Manchmal ist es das Richtige, wenn ein Guru im Schneidersitz vorne sitzt und nur mit den Augen rollt, damit alle sehen, was das für ein toller Guru ist. Ja, aber das ist nicht zwingend notwendig, sondern entscheidend ist es, der selbsterkannte ja, es gibt für ihn nichts mehr zu tun. Und trotzdem tut er das, was zu tun ist. Da gibt es eine schöne Geschichte, die mir gerade einfällt, von Ramakrishna. Da kam ein Schüler zum Ramakrishna und das war gerade zu der Zeit, als Indien unabhängig wurde. Nee, das muss vorher gewesen sein, da war der schon lange unter der Erde. Da gab es jedenfalls Völkerwanderungen irgendwie in Nordindien, Pakistan, in dem Bereich. Und der Schüler kam zu Ramakrishna und sagte, meine Eltern, die sind jetzt da gerade, wo es diese Unruhen gibt und die haben mir geschrieben, sie wollen, dass ich komme und ihnen helfe. Und ich denke mir, ja, warum soll ich da jetzt hinfahren? Natürlich, es sind meine Eltern und natürlich soll ich meinen Eltern helfen, aber ob ich da jetzt hinfahre oder nicht, es ist doch beides Maya. Dann kann ich doch auch hier bleiben. Und dann sagte Ramakrishna, ja, wenn es Maya ist, dann fahr doch hin. Also, wenn alles eine Täuschung ist und ich vielleicht aus einer absoluten Ebene nichts zu tun brauche oder es auf einer absoluten Ebene letztlich egal ist, was ich tue, dann kann ich auch in dieser relativen Ebene aktiv sein, wenn es eh keine Rolle spielt. Verstanden? Ja. Finde ich ganz lustig, ne? Ja. Wenn es egal ist, dann mach's doch. Ja. Dann hast du zumindest deine Eltern zufriedengestellt. Für ihn ist ohne Bedeutung, was getan oder unterlassen wird. Er ist auch von niemandem in keiner Hinsicht abhängig. Also für denjenigen, der die höchste Wirklichkeit erkannt hat, spielt es keine Rolle, was getan oder unterlassen wird. Trotzdem handelt er, weil er eben noch Teil dieser relativen Welt ist. Daher, und jetzt kommt die Quintessenz von diesem Abschnitt, Vers 19, daher tue ohne Verhaftung stets das, was getan werden muss, denn durch verhaftungsloses Handeln erreicht der Mensch das Höchste. Also, ohne Verhaftung das tun, was zu tun ist. Das ist das Geheimnis des Karma-Yoga.